Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Bottop.
Hallo Carsten, hallo liebe Zuhörer. Ich hoffe, euch allen geht's gut, ihr seid gesund und auch wirtschaftlich nicht so stark betroffen von dieser Corona-Krise. Ich muss sagen, der Carsten und ich, wir haben uns jetzt eine Woche nicht gesprochen. Wir haben auch diesen Podcast überhaupt nicht vorbereitet. Und trotzdem kann ich mir schon denken, über welche Themen der Carsten heute sprechen möchte.
Wir haben natürlich einmal das große Thema John Jones und seine Verhaftung. Surprise, surprise, John Jones wurde verhaftet. Und zum anderen natürlich das nun mittlerweile doch große Fiasko rund um UFC 249, denn es sieht eng aus.
Womit möchtest du anfangen, Carsten? Was liegt dir mehr auf der Zunge bzw. auf dem Herzen? Welches Thema sollten wir als erstes abarbeiten?
Mir ist es egal. Also, wir können es über John Jones machen. Ich würde vielleicht auch über John Jones anfangen.
Ja, dann sollten wir vielleicht erstmal unseren Zuhörern, wobei ich denke mal, die meisten haben es, glaube ich, mitbekommen. Es ist an keinem vorbeigegangen. Mittlerweile, YouTube ist voll damit. Oder diese Social-Media-Welt generell. John Jones hat mal wieder mit dem Gesetz Konflikt gehabt. Und mir erschließt sich noch nicht ganz genau, was da jetzt alles passiert ist. Ich habe natürlich auch die Videos gesehen von seiner Verhaftung, wie er alkoholisiert Auto gefahren ist. Aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist diese ganze Waffengeschichte, die ihm da noch vorgeworfen wird. Vielleicht kannst du mich da mal belehren oder mich informieren. Was ist dein Kenntnisstand?
Ja, es war im Endeffekt folgendermaßen. In Albuquerque wurden Schüsse gemeldet. Die Polizei hat dann rumgesucht und Leute kontrolliert, Personen kontrolliert. Und John Jones saß eben in einem Auto, offensichtlich angetrunken oder betrunken, besser gesagt. Unter seinem Fahrersitz war auch eine Waffe und ihm fehlt auch der Versicherungsnachweis und aus den Gründen wurde er dann im Endeffekt verhaftet. Es gab jetzt, glaube ich, auch das Urteil, er hat sich auf irgendwas geeinigt, 90 Tage, keine Straftat begehen, 4 Tage stellt er sich selbst unter Hausarrest quasi. Was eigentlich witzig ist, weil ich glaube in New Mexico, also dem Staat, gilt ja sowieso eine Ausgangsbeschränkung. Das ist 4 Tage Hausarrest, und noch die ganz typischen Sachen, die er auch schon mal hatte. Das heißt, keine Straftaten mehr gehen, nicht auffällig werden und. Das alles hat er sich jetzt auflegen lassen quasi. Das US-Recht ist da allgemein etwas kompliziert und wenn wir nur das deutsche Recht kennen quasi, dann ist das US-Recht für viele unverständlich, auch für mich. Ich kenne mich damit nicht aus, das ist wirklich ganz anders als bei uns in Deutschland. Dementsprechend kann ich auch da nicht ganz so leicht nachvollziehen, was genau da jetzt die Strafe ist oder in welchem Umfang oder in welchen Umständen die ausgesprochen worden ist.
Ja, ist für mich genauso schwierig, ich blicke da auch nicht so richtig durch. Was aber ganz interessant ist und was auch ein Riesenunterschied ist zu dem deutschen Strafsystem, wie schnell da jetzt eine Strafe ausgesprochen wurde, wie schnell da jetzt ein Urteil gebildet wurde. In Deutschland dauert das ja teilweise Monate, manchmal sogar Jahre lang, bis das Ganze vor Gericht geht. Und dann dauert es nochmal ewig lang, bis Entscheidungen getroffen werden. Und da scheint das wirklich sehr, sehr schnell zu gehen. Das ist halt eine Sache, die mich ja nicht überrascht hat. Ich habe das ja schon öfter in den USA erlebt, dass es da ratzfatz geht mit der Verurteilung. Was in meinen Augen auch sehr sinnvoll ist, dass man halt wirklich direkt die Strafe bekommt nach seiner Tat. Auch dieser psychologische Effekt, wenn ich halt sofort meine Strafe bekomme, finde ich ja halt wesentlich effektiver. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Was mich auch überrascht hat, wie schnell dieses Video online war. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, darf die Polizei in New Mexico das machen? Soll die Videos weitergeben? Oder war da wieder irgendwo auf der Wache ein korrupter Polizist, der sich ein paar Dollar verdient hat und hat dieses Video an die Medien weitergegeben, weil man kann ja im Internet sich 1:1 die Verhaftung von John Jones anschauen. Was denkst du? Also ist es erlaubt in New Mexico? Hast du da Informationen? Weißt du das?
Boah, also in Amerika ist allgemein ja so einiges erlaubt und ich denke nicht, dass da jetzt Bodycam-Aufnahmen von der Polizei, ich denke, die wurden ganz normal veröffentlicht. Vielleicht über die Pressestelle und irgendein Medium hat da angefragt, ob man das Material verwenden kann und dann haben sie es halt rausgegeben aus journalistischen Zwecken quasi. Auch wenn es eher Gossip ist und es wird auch eher als Gossip behandelt. Ne? Also das Thema John Jones wurde verhaftet. Im Endeffekt denke ich aber nicht, dass es so kritisch ist, dass Bodycam-Aufnahmen veröffentlicht worden sind. Die Amis sind da lockerer als ja, wir Deutschen zum Beispiel.
Ja, wird schon sehr großzügig damit umgegangen, dass halt du davon ausgehen musst, dass wenn du eine Straftat begehst, das Ganze wird aufgezeichnet von dieser Bodycam und plötzlich, beziehungsweise sie haben ja sogar mehrere Kameras. Die haben eine feste Kamera im Kfz, im Streifenwagen und dann nochmal eine feste Kamera am Körper. Das heißt, da ist wirklich so eine Art Totalüberwachung mit Videomaterial. Und es ist schon erstaunlich, wie schnell dann solche Bilder an die Öffentlichkeit geraten. Also in Deutschland, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit. Bei uns kriegen die Datenschützer ja schon eine Krise, wenn an einem Bahnhof irgendwo eine Kamera hängt. Selbst das wird ja da immer noch schwer diskutiert. Ist das in Ordnung? Ist das datenschutzrechtlich vertretbar? Und hier wird halt wirklich, ja, relativ entspannt mit der Sache umgegangen. Das ist halt die eine Sache, die mich so ein klein bisschen überrascht hat, wo ich mir halt Gedanken gemacht habe, wie ist das Video jetzt so schnell an die Öffentlichkeit geraten? Und das Zweite, was ich sehr interessant fand, und da interessiert mich auch deine Meinung, hast du mitbekommen, wie respektvoll ein John Jones, ein Superstar, ein Megastar in den USA, wie der sich der Polizei gegenüber verhalten hat? Sir, yes, Sir, und also wirklich absolut kooperativ. Ich bin ja Polizist gewesen, habe ja auch ein paar Jahre Dienst gemacht, knapp 10 an der Zahl. Also das bin ich in Deutschland nicht so gewohnt, dass da immer so respektvoll mit den Polizeibeamten umgegangen wird. Und die haben den ja jetzt wirklich knapp 10 Minuten da in der Öffentlichkeit auf der Straße rumspringen lassen und haben ihn einen Alkoholtest unterzogen, den es in der Form in Deutschland ja auch nicht gibt. Also war auch interessant für mich, das zu sehen.
Ja, also Jones war natürlich respektvoll, er weiß natürlich auch, dass er das sein musste, denn naja, im Endeffekt verscherzt es man sich nicht mit zum Beispiel eben Cops, weil sonst wäre das noch ekliger gewesen, weißt du? Jones tat mir schon ein bisschen leid, er hat ja auch aus dem Nichts heraus gesagt, seine Tochter hat Legasthenie, hat er glaube ich gesagt, also Dyslexia, glaube ich, da sollte er erzählen und dann aus dem Nix, seine Tochter hat Legasthenie, hat er gesagt. Und als er seine imaginäre Linie laufen sollte, also es war auch viel Quatsch von der Polizei dabei. Als er seine imaginäre Linie laufen sollte, sagte er, hey, seht's mir bitte nach, ich verdiene mein Geld dadurch, dass es mir auf den Kopf gehauen wird. Das fand ich schon ein bisschen traurig. Weil, ja, CTE ist immer da und immer eine Bedrohung. Auch wenn es Kämpfer wie Diego Sanchez gibt, die meinen, es gibt kein CTE und sie sind davon nicht betroffen. Aber das hat mich schon ein bisschen mitgenommen. Das war schon ein wenig emotional. Also Jones war da schon sehr, ja, gut, Jones war halt auch betrunken im Endeffekt. Weißt du? Er war auch sehr, 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 sehr leise, teilweise sehr ruhig. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob er jetzt überhaupt gefahren ist oder nicht. Da habe ich auch die verschiedensten Sachen gelesen. Der eine sagt, er ist gefahren, der andere sagt, er ist nicht gefahren. Der nächste sagt, er saß überhaupt nur auf der Beifahrerseite.
Na, im Video sieht man aber deutlich, dass er auf der Fahrerseite sitzt.
Ja. Und dementsprechend, also es gibt so viele Quellen. Da weiß man selber auch gar nicht mehr, was stimmt und was nicht. Und
Was ich jetzt zum Beispiel auch nicht gesehen habe, war bei dieser Festnahme die Schusswaffe.
ja.
Die ist nicht gezeigt worden und ist, glaube ich, auch in dem Video, das ich gesehen habe, nicht zur Sprache gekommen. Also da sehe ich jetzt auch noch nicht ganz den Zusammenhang, wann er da wo irgendwo geschossen haben soll. Und wo da jetzt der Fehler lag, hat er irgendwo geschossen, wo er nicht hätte schießen dürfen? Oder hat er geschossen und war betrunken und das ist wiederum unter Strafe gestellt? Weil ich glaube, eine Waffe darf man ja wohl mit sich führen in New Mexico. Also da rumballern irgendwo in der Wüste ist, glaube ich, gar nicht verboten. Also sind viele offene Fragen, die ich jetzt aktuell ja gar nicht beantworten könnte. Da müsste man halt wirklich so einen Experten haben, der in Albuquerque, New Mexico lebt und sich da mit den Gesetzen auskennt. Weil da ist ja teilweise in einem Staat in unterschiedlichen Städten schon wieder unterschiedliche Gesetze. Also es ist
absolut
relativ schwierig, da durchzublicken.
Ja, so viel zum Thema John Jones. Schade, blöd für ihn. Die Frage, die mich jetzt aber interessieren würde, was denkst du, beeinflusst solch eine Festnahme, solch ein Skandal außerhalb des Octagons seinen Status als Greatest of All Time? Oder sagst du, was im Octagon passiert, das zählt zum GOAT und was außerhalb passiert, das zählt da nicht dazu?
Also ich bin da gespaltener Meinung. Zum einen haben wir natürlich hier einen Superstar, der sich auch immer dessen bewusst sein muss, welchen Einfluss er auf die Öffentlichkeit hat, auf junge Menschen hat, weil er halt Vorbildfunktion hat, weil die Leute ihm nacheifern. Auf der anderen Seite sollte man jedem Menschen auf dieser Welt auch eine gewisse Privatsphäre zugestehen. Und wenn dann einer Fehler macht, privat, darf ich das dann vermischen mit seiner sportlichen Leistung? In meinen Augen sollte man das, glaube ich, differenzieren. Man kann ja immer noch sagen, er ist einer der besten Kämpfer, vielleicht der beste Kämpfer aller Zeiten aktuell, aber halt, was die zwischenmenschlichen Dinge betrifft und die Vorbildfunktion, da hat er halt verkackt, könnte man sagen. Aber das jetzt beides miteinander zu vermischen, fällt mir persönlich ein bisschen schwer. Ich glaube, das sollten wir differenzieren.
Ja, da kann ich dir zustimmen. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Meinungen.
Natürlich. Ist ja auch legitim, dass man da unterschiedlicher Meinung ist. Ich versuche es ja jetzt nur aus meiner Sicht zu sehen. Ich befinde mich da auch noch im Meinungsbildungsprozess. Aber natürlich, Leute, wer ohne Sünde ist, der schmeißt den ersten Stein. Es ist immer schwierig. Ich finde es natürlich nicht gut, wenn der besoffen fährt. Hallo, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, Carsten. Ein John Jones, der wird doch irgendeinen Kumpel haben, den er anrufen kann. Und wenn er keinen Kumpel hat, dann soll er doch irgendein Taxi rufen. Der hat doch so viel Geld, der könnte sich zwei Taxis rufen. Der eine Taxifahrer, der ihn fährt und der andere Taxifahrer, der sein Auto fährt. Und dann fahren die beiden wieder zurück und holen das andere Taxi ab. Also alles irgendwo überhaupt kein Problem, dass mir an der Stelle dann wieder schwerfällt und ich mir denke, wie dumm ist der?
Ja.
Wie kann einem sowas passieren? Vor allem, wenn ich auch noch so bekannt bin und so eine Karre fahre, dann muss ich auch davon ausgehen, dass es vielleicht Polizisten gibt, denen es dann noch Spaß macht, so eine Berühmtheit mal hops zu nehmen. Mhm. Das heißt, du musst vielleicht davon ausgehen, dass auf einen John Jones, der durch die Gegend fährt, noch mal viel mehr Aufmerksamkeit lastet, als vielleicht jemand, der jetzt nicht so bekannt ist. Das heißt, er muss erst recht davon ausgehen. Das heißt, wenn er betrunken fährt, was eh scheiße ist, keine Frage, da müssen wir nicht drüber diskutieren, aber er muss doch erst recht davon ausgehen, dass die Chance sehr, sehr hoch ist, dass ausgerechnet er erwischt wird. Mhm. Mal ganz davon abgesehen, wo er auch schon Vorstrafen hat. Und wir wissen ja, wie das in den USA abläuft. Ich weiß nicht, wie es in New Mexico ist, aber in manchen Staaten haben die Autos ja Kameras, die automatisch die Nummernschilder aller Autos erfassen, die am Rand stehen, die dir entgegenkommen, die vor dir fahren. Die werden sofort durchgecheckt, automatisch. Und dann kriegen die sofort in ihrem Streifenwagen auf ihrem Laptop eine Anzeige, der ist bekannt, das PKW, es wird von dem geführt, die und die Straftaten, bla bla bla. Das heißt, da wird halt noch mal viel mehr überwacht. Und dann geht ein John Jones so ein Risiko ein, wo das gar nicht nötig hätte. Boah, da denke ich auch manchmal, wie dumm ist der? Ist der so naiv? Ist der so einfach gestrickt? Schwierig, wenn man jemanden nicht persönlich kennt, dann da ein Urteil zu fällen.
Ja, absolut, so sieht's aus. Und ich denke, dann würde ich auch zum nächsten Thema kommen. Und zwar, ja, UFC 249, Khabib Nurmagomedov, Tony Ferguson, was ist da los? Scheinbar kommt es nun doch nicht zu diesem Kampf und Matthias, erzähl du mal, was ist deine Einschätzung? Wie empfindest du das Ganze, die ganze Situation oder erklär uns doch einfach mal die aktuelle Lage und erzähl mal, was denkst du darüber? Sollten wir den Kampf sehen oder nicht?
Also Punkt 1, sollte man festhalten, dass dieser Kampf scheinbar wirklich verhext ist. Sollte der Kampf jetzt nicht stattfinden, wäre es das, korrigiere mich bitte, das 5. Mal, dass der Kampf angesetzt war? Sind wir bei 5? Hallo?
Entschuldigung. das ist das 5. Mal, dass der Kampf abgesagt wird. Das heißt
4 Mal, und ich habe gerade gestern überlegt, warum die ersten 4 Mal der Kampf abgesagt wurde. Einmal war Toni verletzt, einmal hat Khabib das Gewicht nicht geschafft. Fehlt aber immer noch 2 Mal, warum der Event abgesagt wurde. Kannst du mir da vielleicht weiterhelfen? Hast du es im Kopf?
Noch zweimal das Gleiche. Also zweimal lag es an Khabib, zweimal an Toni.
Einmal, wie gesagt, hatte Toni ja den Kreuzbandriss. Khabib hat einmal das Gewicht nicht geschafft, ja. Und dann lag es nochmal irgendwie an Khabib. Jedenfalls, das wäre jetzt, glaube ich, das 5. Mal gewesen, dass dieser Kampf abgesagt wird. Das hat es, glaube ich, in der UFC-Geschichte auch noch nicht gegeben. Das macht einen natürlich traurig. Und letzte Woche warst du ja, glaube ich, noch sehr euphorisch oder sehr sicher, dass der Kampf stattfindet.
Ja.
Ich glaube, diese Woche sieht es ein bisschen anders aus.
Ja.
Und da sind jetzt auch wieder Dinge passiert, die ich nicht nachvollziehen kann. Dana White hat gesagt, der Kampf findet definitiv statt. Er hat gesagt, das ist zu 99% sicher. Er hat alles dafür getan, um da eine Möglichkeit zu schaffen, dass der Kampf stattfinden wird. Viel mehr hat er zu dem Sachverhalt nicht gesagt. Dann, wie gesagt, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, hat Khabib wohl irgendwie die Information gehabt, dass der Kampf in Abu Dhabi stattfindet. Daraufhin war er der Meinung, 4 Wochen vor dem Kampf nach Abu Dhabi fliegen zu müssen, um sich wohl wahrscheinlich dort vorbereiten zu können und sich zu akklimatisieren, um sich an das Klima zu gewöhnen, was auch immer. Jedenfalls war es sein Plan, nach Abu Dhabi zu fliegen. Als er in Abu Dhabi angekommen ist, hat man ihm aber die Einreise verweigert, woraufhin er nicht zurück in die USA geflogen ist, sondern nach Russland, nach Dagestan, in seine Heimatstadt. Wo er dann jetzt festgestellt hat, dass ja jetzt, wo er in Dagestan, Russland ist, ihm nicht mehr die Möglichkeit gegeben ist, wieder zurückzufliegen und in die USA einzureisen. Das heißt, sollte jetzt der Kampf in den USA stattfinden, kann er halt nicht einreisen. Was ich jetzt nicht verstehen kann, ist, dass man da im Vorfeld sich nicht erkundigt hat, kann ich nach Abu Dhabi einreisen? Also jeder, also wenn ich jetzt irgendwo hinfliegen müsste, das Erste, was ich doch machen würde, ich würde mich im Internet oder in einem Reisebüro erkundigen, kann ich aktuell in dieses Land einreisen? Ich setze mich dann nicht in den Flieger und fliege einfach mal los und stehe dann irgendwo am Flughafen und kann nicht einreisen. Also da kann ich jetzt die Aktion von Khabib nicht nachvollziehen.
Ja gut, die UFC wird ihm diese Flugtickets gekauft haben. Er wird nicht auf eigene Kosten nach Dubai oder Abu Dhabi geflogen sein, sondern nein, die UFC wird gesagt haben, hier, flieg hin, hier hast du deine Tickets, viel glaub Spaß. Doch. Also ich bin mir sicher, dass er auf, er ist nicht auf eigene Kosten hingeflogen.
Ich gehe davon aus, dass der auf eigene Kosten das gemacht hat.
Ja gut, ich glaube ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, die UFC,
Dana White das doch in irgendeiner Form mitbekommen oder die UFC, die hätten das doch gejungelt. Die UFC weiß doch, die sind doch da schlauer. Also ich kann den Sachverhalt nicht nachvollziehen. Ich fliege doch nicht los, ohne dass ich weiß, ob ich da einreisen darf oder nicht. Vor allem in der jetzigen Situation. Also für so ein professionelles Team, der Khabib wird das jetzt nicht alleine machen, der wird ja seine Leute haben, die da gegebenenfalls auch für ihn oder mit ihm arbeiten. Aber da frage ich doch vorher mal nach, wie sieht's denn aus? Kann ich da einreisen? Wie sind die Bestimmungen aktuell in dem Land? Wie sind die Sicherheitsvorkehrungen? Können wir da trainieren? Wo können wir da trainieren? Etc. pp. Aber das kommt mir so vor, so laienhaft. Wir fliegen mal los, wir kommen da an und ich darf nicht einreisen. Komisch. Erklär du es mir.
Ich verstehe es ja auch nicht ganz. Natürlich ist es kompliziert. Gar keine Frage. Ne? Gar keine Frage. Wow.
Und wenn du sagst, das ist in Absprache mit der UFC gemacht worden, Ja, also meine Herren, dann muss ich mich auch fragen, wer da in der UFC so einen Bockmist gemacht hat und den da losschickt und sagt, flieg schon mal vor nach Abu Dhabi, weil da kämpfen wir und dann darf der da überhaupt mit einreisen.
Ja
Und
gut, dass die UFC da manchmal nicht so schlau ist, das ist ja bekannt.
ja, aber
Also,
jetzt ist er doch in Russland. Und
jetzt
nehmen
ist er
wir
in
mal an, der
Dagestan.
Kampf findet in Abu Dhabi, in Dagestan, ja.
Also
Für mich
Russland.
ist es immer Russland, sorry,
Ja.
ja. Vollkommen richtig, ja. Hast recht. Aber jetzt nehmen wir mal an, der Kampf findet in Abu Dhabi statt im April. Dann kann es doch durchaus sein, dass im April die Einreisebestimmungen anders sind oder die UFC die Verantwortlichen einreisen dürfen. Warum kann er dann im April nicht von Dagestan nach Abu Dhabi fliegen? Das habe ich jetzt auch noch nicht verstanden.
Ja, weil jedes Land andere Gesetze hat, ne?
Also auf gut Deutsch, die Russen lassen ihn nicht raus.
So wie ich es verstanden habe, ja, genau. Jetzt liegt es daran, dass er nicht mehr, also die Sache ist, er kam nicht in Abu Dhabi rein, flog nach Russland und jetzt hat Russland die Grenzen dicht. Jetzt kommt er nicht mehr aus Russland.
Aber meinst du nicht, dass jemand wie Khabib
Klar, mit dem Privatjet könnte er noch rauskommen.
mit einem Privatjet eine Sondergenehmigung bekommt?
Ja,
Und
klar.
ich glaube angeblich, vielleicht liege ich auch falsch, aber der Khabib soll ja tatsächlich auch einen direkten Draht zum Putin haben. Also in einem Land wie Russland kann ich mir schon vorstellen, dass es da relativ schnell von der Regierung möglich gemacht wird, dass so ein Volksheld, so ein Ausnahmesportler mit einer Sondergenehmigung da ausreisen darf und vor allem auch mit einem Privatjet von der UFC oder von wem auch immer. Ich denke mir, ich bin mir auch sicher, die UFC wird auch die Kosten übernehmen, wenn der in Russland irgendeinen Privatjet sich bucht.
Prinzipiell ist das eine Möglichkeit.
Also ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, warum jetzt der Kampf dann zu 100% für ihn ausgeschlossen ist.
Ja, weil es ist ja nicht 100% ausgeschlossen, sondern es sieht schwierig aus, um es mal so zu formulieren.
Wobei Dana White, gut, ich habe jetzt noch nicht alle Medien durchschaut, aber der letzte Stand, den ich hatte, Dana White hat den Kampf auch noch nicht abgehakt, oder?
Ja, Dana White ist da richtig zuversichtlich. Also bei Dana White ist das Glas auf jeden Fall halb voll und nicht halb leer. Der ist sich ziemlich sicher, dass wir den Kampf sehen.
Dann spukt mir natürlich noch eine andere Version im Kopf rum. Da würde ich mich natürlich auch für deine Meinung interessieren. Kann es denn sein, dass Khabib aktuell, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht keinen Bock hat auf den Kampf?
Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn da, guck mal, die Sache ist die, wenn da wirklich Fehler begangen worden sind aufgrund von ihm und wenn es wegen seinen Fehlern nicht zu diesem Titelkampf kommt, dann kann ich mir schon vorstellen, ja, dass wir vielleicht einen Tony Ferguson als Champion sehen. Ich meine, Tony Ferguson hat damals ja auch, ne? Ich meine, wir erinnern uns, UFC 223, Ferguson vs. Khabib. Ferguson war der Interims-Champion und da sollte es um den vakanten Gürtel im Lightweight gehen. So, Ferguson vs. Khabib im April 2018, auch in Brooklyn angeplant. Da ist Ferguson ausgefallen, aber es gab trotzdem noch den Titelkampf. Da war es dann plötzlich scheißegal. Ne? Dann gab es Khabib gegen Holloway, Holloway ausgefallen, dann Khabib gegen Ilia Quinta. Und hätte Ilia Quinta gewonnen, wäre er der Champion gewesen. Klar, der Titel war ja auch vakant. Aber damals war es schon so, dass du bist ausgefallen. Okay, du hast jetzt keine Chance mehr auf den Titel. Wobei damals auch der Gürtel vakant war und nicht der Champion ausgefallen ist. Wohl aber der Interims-Champion. Was man dazu sagen muss. Der Interims-Champion ist ausgefallen. Also ist das ziemlich schwierig, ziemlich kompliziert. Ich denke, es ist schon möglich, dass Khabib den Titel entzogen kriegt, wenn er denn schuld ist an dieser Situation.
Ja, können wir natürlich jetzt auch nicht zu 100% nachvollziehen. Aber du bist dir sicher, dass er den Kampf wollte und da vielleicht nicht im Hinterkopf vielleicht doch irgendwas drin ist, dass man sagt, komm her, wir müssen den Kampf jetzt nicht zwingend machen. Die Situation weltweit ist eh ein bisschen beschissen. wir ziehen das Ding lieber noch ein bisschen raus kämpfen zu einem anderen Zeit gegen Ferguson.
Nee, das ist Quatsch. Also ich kann mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen, ja, wir haben weltweit eine Pandemie, die um sich rumgeht, ja, die weltweit alles dicht macht, Wirtschaft und so weiter, ja. Und dann kann man mir nicht erzählen, ja, dass Khabib sagt, oh, er hat jetzt aber keine Lust auf den Kampf. Das halte ich für Bullshit. Ich denke, klar, es liegt an der aktuellen Situation, ne? Flughäfen sind dicht, Grenzen sind zu, man kommt nicht raus und im anderen Land kommt es dann wiederum nicht rein. Das sorgt im Endeffekt dafür, dass wir den Kampf vielleicht gar nicht sehen und nicht fehlende Lust zu kämpfen oder. Daran wird es nicht liegen. Denke ich persönlich.
Ja, wir wissen es ja nicht. Wir versuchen ja nur darüber zu sprechen, weil natürlich auch unsere Zuhörer sich mit Sicherheit da Gedanken drüber machen. So nach dem Motto, hat vielleicht Khabib keinen Bock gehabt, der Kampf ist jetzt schon häufiger ausgefallen aus diversen Gründen etc. Und geht da vielleicht Tony Ferguson doch aus dem Weg? War das Trainingscamp vielleicht nicht so gut, auch beeinflusst durch die Corona-Krise, dass vielleicht Trainingspartner von ihm nicht einreisen konnten? Und man weiß ja nicht, was da alles drumherum passiert. Es ist ja doch sehr komplex und es ist immer schwierig, in den Kopf, in die Psyche eines Kämpfers reinzuschauen. Und wenn dann manche Sachen nicht optimal laufen, dann sind die halt auch sehr schnell beeinflusst und fühlen sich unsicher oder unzufrieden und gehen dann so einem Kampf schon mal aus dem Weg. Wie gesagt, wir können das jetzt alles nicht zu 100% erörtern. Man kann halt nur mutmaßen. Aber gehen wir mal davon aus, dass da irgendwo einer dumme Fehler gemacht hat. Und jetzt wird Dana White wahrscheinlich alles versuchen, um das wieder gerade zu biegen. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir diesen Kampf sehen werden oder nicht.
Ja, so sieht's aus.
Ich persönlich glaube im Moment nicht mehr richtig dran. Also ich kann es mir einfach nicht mehr vorstellen.
Ja, ich würde sagen,
es wird ja immer komplizierter.
Wir warten einfach mal ab. Ich würde tatsächlich auch sagen, dass wir die Podcast-Episode für heute abschließen. Ich denke, viel mehr ist nicht passiert in der MMA-Welt. Und es war gerade eigentlich ein sehr, sehr guter Schlusssatz rund um die Situation zu Tony versus Khabib. Ich bin mir sicher, nächste Woche haben wir wieder ganz andere Infos als jetzt. Da haben wir die Gewissheit.
Das ändert sich ja fast täglich.
Da haben wir die endgültige Gewissheit, ob der Kampf ausfällt oder nicht und wie es aussieht. Dementsprechend freue ich mich jetzt schon auf unsere Episode nächste Woche. Und ich würde sagen, ich danke euch allen fürs Zuhören. Und Matthias, das Schlusswort gehört wie immer dir.
Natürlich bedanke ich mich auch an alle, die jetzt Zeit gefunden haben, obwohl vielleicht haben die einen oder anderen auch mehr Zeit als sonst. Ne? Viele sind ja in Kurzarbeit oder haben eine Art Ausgangssperre. Wir wissen ja nicht, wo unsere Zuhörer überall sind. Aber das Allerwichtigste, bleibt gesund und wirtschaftlich möglichst gering davon betroffen. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört und gerne schreibt uns. Ich habe auch diesmal wieder ein, zwei Zuschriften bekommen von Fragen, die Zuhörer beantwortet haben möchten. Aber da waren so allgemeine Fragen, da bin ich ganz ehrlich, die könnte ich jetzt auf Anhieb gar nicht beantworten, sondern da müsste ich mich wirklich erstmal hinsetzen und wir beide müssten uns absprechen. Da waren so Fragen wie die 5 besten Kämpfe und solche Sachen, aber die könnte ich jetzt gar nicht so sofort mir aus dem Arm schütteln, weil es so viele gute Kämpfe gab. Mhm. So, das heben wir uns auf für eine andere Podcast-Folge, da können wir das gerne noch aufarbeiten. Ich glaube, heute haben wir die wichtigen Themen besprochen und ich bin gespannt, ob wir immer noch genauso reden und denken nächste Woche oder ob es da schon wieder komplett neue Informationen gibt. Also in diesem Sinne, wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin, alles Gute und auf Wiederhören.